Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Knapp 3 Wochen ist es her. In Haiti bebte die Erde, die Folgen riesige Zerstörung, nach offizieller Zählung mehr als 150.000 Tote und noch viel mehr Verletzte und Obdachlose. Kurz nach dem Erdbeben ist der pensionierte St. Galler Kinderchirurg Beat Kehrer mit den ersten Schweizer Helfern in Haiti eingetroffen und hat dort mitgeholfen, die ärztliche Hilfe für Kinder und Frauen zu organisieren. Dass er Haiti bereits gekannt und schon früher in anderen Katastrophen und Kriegsgebieten als Arzt Hilfseinsätze geleistet hatte, half ihm bei dieser neuen Aufgabe. Am Wochenende ist Beat Kehrer in die Schweiz zurückgekehrt. Beat Kehrer ist jetzt Gast bei Emil Lehmann.
Das Tagesgespräch.
Beat Kehrer, Sie machen seit gut 40 Jahren solche Katastropheneinsätze. Da wieder in die Normalität zurückkommen, ist das eigentlich schwierig?
Eigentlich nein. Aber es ist eigentlich dann da wieder Normalität, wieder Leben. Das ist schwierig. Ich habe heute Morgen gedacht, als ich da oben über die Hügel gelaufen bin, auf St. Gallen runtergeschaut habe, in die heile Welt hin und vor ein paar Tagen noch auch von einem Hügel oben auf eine Stadt runtergeschaut habe, wo komplett zerstört ist. Es hat irgendwie etwas Irreales, das Ganze. Der Sprung von einem ins andere. Die Schwierigkeit ist, wieder am neuen Ort anzukommen.
Was heisst das praktisch? Träumen Sie denn zum Beispiel davon oder irgendwie ein ungutes Gefühl, da mit einer heilen Welt umeinander zu laufen? Oder was heisst das genau?
Ja, es ist vielleicht auf eine Art fast wie ein Schuldgefühl, dass man sagt, uns geht es so gut und denen geht es so schlecht. Aber ich träume nicht davon. Ich schlafe gut und ich kann ja mit dem, was wir gemacht haben, gut leben. Aber es ist irgendwie, es hat fast etwas irreal. Es ist wie die Zeit in Haiti ist im Grunde genommen wie ein schlechter Traum, wenn man so will.
Der Traum ist dort gewesen.
Der Traum ist dort gewesen, nicht da, ja.
Jetzt sind Sie ja im Auftrag von der DZ dort gewesen, Beat Kehrer. Gibt es denn da Nacharbeiten, zum Beispiel noch irgendwelche Berichte schreiben oder Sitzungen, die Sie eingehen müssen, Debriefings und solche Sachen? Oder wie sieht das praktisch aus?
Also im Moment bin ich jetzt da dran, mich wieder einzuleben in mein normales Leben und ich werde am Mittwoch wieder auf Bern gehen zum Debriefing, wo man Auskunft gibt über das, was man gemacht hat, wo man diskutiert, was man für Konsequenzen daraus zieht, wo man auch unter anderem ganz praktisches Material, das man mitgenommen hat, wieder zurückgibt. Also das ist immer so, das ist eine Regel, dass man kurz nach dem dann muss wieder hergehen. Bericht schreiben im Moment glaube ich nicht, das wird dann sicher einen Endbericht geben. Es wird sicher auch diskutiert werden, was man weiter wird machen, langfristig will weitermachen. Das sind also Themen, die dann sicher am Mittwoch kommen werden.
Die kommen dann Ihre Erfahrungen nie. Jetzt sind Sie ja bereits im September aus anderen Gründen nach Haiti gereist. Jetzt, wo Sie da mal wieder runtergereist haben, haben Sie sich eine Vorstellung gemacht, was Sie dort erwartet und hat dann die allenfalls auch noch gestimmt?
Das ist richtig. Ich bin im September dort und habe eigentlich das erste Mal Haiti erlebt. Jetzt, als ich dann gehört habe, wo das Erdbeben passiert ist, habe ich mir eigentlich sehr wohl können vorstellen, wie das aussieht dort, und zwar nicht aufgrund von meinem Besuch in Haiti, sondern aufgrund von früheren Erfahrungen, zum Beispiel aufgrund von der Erfahrung vom Erdbeben in Pakistan, wo ich auch war, wo auch ähnliche Grössenordnungen hatte. Da wissen Sie ungefähr, was da passiert und wie das ausgesehen wird. Und auch zum Beispiel, was für Verletzungen das Sie zu erwarten haben und so weiter. Die Erdbeben sind eigentlich, ich muss sagen, alle gleich. Die Folgen von den Erdbeben sind gleich. Sind aber in der Grössenordnung natürlich verschieden und insofern ist natürlich Port-au-Prince oder Haiti natürlich eine ganz andere Grössenordnung gegeben.
Also so, wie Sie es nie gesehen haben bis jetzt?
Ich habe es bis jetzt noch nie so gesehen, nein.
Jetzt sind Sie da unten mit anderen Leuten zusammen, um medizinische Hilfe zu organisieren, haben Sie da praktisch einfach bei Null müssen anfangen?
Ja, man kann sagen, nicht nur bei Null, sondern bei praktisch unter Null haben wir müssen anfangen, weil Haiti hat ja schon vorher praktisch keine medizinische Infrastruktur gehabt. Die Spitäler, die es dort gibt, die sind haben keine Ausrüstung, nichts. Sie haben auch keine gut ausgebildeten Ärzte, mit Ausnahme jetzt von einem Spital vielleicht. Das heisst, man hat eigentlich ja, sicher bei Null, wenn nicht unter Null müssen anfangen. Weil natürlich unter Null, weil Strukturen auch kaputt sind, Spitalgebäude sind kaputt gewesen. Und das hat man alles berücksichtigen müssen. Wir können in eine bestehende Struktur reingehen und die dann quasi wieder ein bisschen aufmöbeln und dann loslassen. Und man hat eigentlich eben einfach alles müssen aufstellen von Anfang an.
Und Personal ist noch irgendetwas rum gewesen, oder?
Ganz am Anfang, ja, hat es gehabt, aber die sind natürlich zum Teil auch mit sich selber beschäftigt gewesen. Die haben zum Teil auch Häuser verloren, die haben Familienangehörige verloren. Jetzt, in der letzten Woche, sind wieder sehr viele ins Spital zurückgekommen, vor allem Pflegende, aber auch Ärzte, die zurückgekommen sind und wieder haben wollen arbeiten. Und die haben wir natürlich in unser Team dann so weit als möglich integriert.
Und die Arbeit, die sie gefunden haben, ist das gewesen, dass das besonders schwierige Fälle sind, oder ist es schlicht die Menge der Fälle, die praktisch nicht zu bewältigen war?
Grundsätzlich ist es so, dass bei diesen Erdbeben eigentlich Verletzungsmuster immer gleich sind. Die schweren Fälle, also die zum Beispiel eine Bauchverletzung haben oder eine Brustverletzung oder Schädelverletzung, im Prinzip sterben die alle. Und was man dann hauptsächlich sieht, das sind schwere...
Also sterben, wenn ich an der Zwischenfrage, bis sie dort sind, sind die schon tot oder kommen dann an solche Gefühle?
Also die sind, der grosse Teil von denen sind irgendwo unter, liegen irgendwo unter den Trümmern. Andere hätte man vielleicht können vorziehen, aber bis die Hilfe möglich ist für die Opfer, sind sie verblühtet oder an schweren Verletzungen gestorben. Das heisst, was man eigentlich sieht, das sind hauptsächlich Verletzungen von den Armen und von den Beinen, weil dort können sie schwere Verletzungen haben, sie sterben nicht dran. Sie überleben also die Zeit, die es braucht, bis man dann endlich Hilfe bringen kann.
Sie haben mir, als ich gestern mit Ihnen telefoniert habe, gesagt, dass Sie eine andere Medizin, die überhaupt nötig sind. Also nicht die, die man da in St. Gallen oder irgendeinem Schweizer Spital braucht, sondern eben eine Kriegs- und Katastrophenmedizin. Was ist denn da anders?
Also wenn wir jetzt da von St. Gallen ausgehen, wenn Sie jetzt da unten auf der Straße einen Unfall haben, dann können Sie erwarten, dass innerhalb von wenigen Minuten eine Ambulanz Sie auflässt und ins Spital bringt und dass also Ihre Verletzungen frisch sind, die man sofort behandeln kann. Haben Sie noch keine grosse Infektion auf Ihren Wunden oben. Da kann man also die Wunden schliessen, man kann da Gips anlegen und so weiter. In der Katastrophensituation, und ganz speziell jetzt natürlich in Haiti, da werden ja, das ist das Typische an den Erdbeben, da werden innerhalb von Sekunden werden Hunderttausende von, oder im konkreten Fall reden wir von 180'000 Leuten innerhalb von Sekunden auf einen Klapp tot. Und im gleichen Moment entstehen vielleicht 200, 250, 300'000 Verletzte. Das heisst, es gibt nur ganz wenige, die in der kürzesten Frist behandelt werden können. Der Grossteil der Verletzten bleibt irgendwo draußen im Gelände draussen und wird dann mühsam irgendwo in ein Spital transportiert. Man muss dort lange warten. Und die lange Wartezeit macht eben, dass die Wunden, die ohnehin schon verschmutzt sind, eben dort sich Infektionen ansetzt. Und damit muss man ganz eine andere Behandlungsstrategie entwerfen. Auch Strategie entwerfen, die auch auf die Infrastruktur, die einem zur Verfügung steht, zugeschnitten ist. Wir haben natürlich nicht Spezialisten aller Art und best ausgerüstete Operationszellen. Das heisst, man muss eine einfache, rasch zielführende Chirurgie machen. Das ist eigentlich Kriegschirurgie, wo man mit offenen Wunden arbeitet, wo man zum Teil das tote Gewebe muss entfernen, wo man die Wunden verbindet und dann immer wieder muss putzen, bis sie dann sauber ist und dann zuheilen kann. Also es ist eine ganz andere Strategie, die man fährt.
Also man hat in der Zeitung können lesen, dass relativ viele solche Glieder, Arme und Beine schlicht müssen amputiert werden. Da kommt mir der Erste Weltkrieg in den Sinn, wo nachher 100'000 Leute mit abgenommenen Gliedern rumgelaufen sind. Das ist ein bisschen so.
Das ist ja so. Manchmal, es ist ja auch eine Chirurgie, die sich nicht auf den Einzelnen konzentriert. Sie behandelt nicht einen einzelnen Patienten, sondern sie behandelt das Kollektiv. Bei uns, wenn man einen Unfall hat, ist man ein Einzelmensch, wo man alle Spezialitäten auf den Menschen konzentriert. Das können Sie in so einer Katastrophe nicht. Das heisst zum Beispiel konkret, dass Sie vielleicht das Bein da bei uns in dieser Situation mit einem riesigen Aufwand könnten retten. Den Aufwand können Sie sich dort gar nicht leisten, weil es sind 100 oder 1000 Patienten, die noch warten auf eine Behandlung. Das heisst, Sie müssen eine einfache, rasche Behandlung machen. Und das heisst zum Beispiel manchmal Amputationen zu machen, die man da unter unseren Bedingungen nicht machen muss. Oder auf der anderen Seite heisst es natürlich auch, dass es eben jede Menge Leute gibt, die mit Amputationen nachher zu kämpfen haben oder mit amputierten Gliedern zu kämpfen haben, auch Leute, die mit schlecht geheilten Frakturen zu tun haben. Das gibt einen riesen Rattenschwanz vom medizinischen Bedarf, den man da hat.
Die irgendetwas um die 200'000 oder vielleicht auch mehr Verletzten zu behandeln, das hätte Tausende von Ärzten gebraucht und die hat es einfach nicht gehalten, hat man gar nicht können runterbringen in dieser Zeit.
Die gibt es gar nicht. Also wenn Sie können nicht die 200'000 jeden Einzelnen gerade sofort auf eine Operation ziehen, dann brauchen die 200'000 Ärzte plus 400'000 Pflegende oder so, weiss ich was. Das ist nicht möglich. Das heisst, es gibt die Glücklichen, die schnell dran kommen, die haben eine bessere Chance, und es gibt die, die Pech haben, die länger draussen liegen, die schlechtere Prognosen haben.
Und die liegen mehrheitlich in den Provinzen, die weg sind, von Port-au-Prince weg, weil man einfach dort nicht hinkommt.
Das ist eines der Probleme, ja, das ist richtig so, weil die Spitäler draußen sind natürlich viel schlechter ausgerüstet als das in Port-au-Prince. Kommt dazu, dass die Hilfe, die gekommen ist, die ist ja hauptsächlich in Port-au-Prince hineingekommen und ist erst langsam dann in die Peripherie rausgesickert.
Sie sind Arzt, haben aber selber nicht operiert, sondern organisiert. In dieser Situation gesehen, wie Leute leiden und sagen, ich mache jetzt etwas anderes und organisiere, dass es nachher besser ist, ist das nicht schwierig gewesen? Klar, alles liegt nicht helfen.
Eigentlich nicht, nein. Wir haben genügend Chirurgen gehabt, die haben können arbeiten dürfen. Wir sind auch jüngere gewesen, die ich auch beraten und so. Das Wichtige ist ja in so einer Situation, oder der Unterschied zu einem Alleinoden drinnen kommt. Sie kommen nicht dorthin und sagen, was ist da los? Und das kann man ja nichts machen, sondern sie kommen dorthin und haben eine klare Aufgabe. Und meine Aufgabe war auch klar gewesen. Ich habe mir schauen, wo siedeln wir uns an, was machen wir, wie wir das gestalten. Und damit ist eigentlich die Hilflosigkeit ist weg. Sie haben eine Aufgabe und das hilft ihnen eben auch in so einer Situation mit denen. Entsetzliche Bilder, die sie haben, fertig zu werden.
Der Kontakt zu den Leuten, dort redet man grundsätzlich Französisch, aber unter anderem auch Kreolisch, wo dann ein bisschen schwieriger und ein bisschen gelangt ist. Ein Französisch irgendwo beim Lesen merkt man, was vermutlich mal geheißen hat. Sind Sie überhaupt in Kontakt gekommen mit diesen Leuten?
Ah, ja. Es war ganz einfach gewesen, mit diesen Leuten in Kontakt zu kommen. Natürlich verstehe ich das Kreolisch nicht. Ich kann es so der Spur nach verraten. Aber es hat sehr, sehr viele Leute, die gut Französisch reden. Und wenn wir zum Beispiel mit einem Patienten geredet haben, hat es immer irgendjemand rumgehabt, der Französisch verstanden hat und der sofort eingesprungen ist und übersetzt hat. Also der Kontakt zu den Leuten, zu den Patienten, Angehörigen, wie auch zu der Bevölkerung, war aussonderlich eng und aussonderlich gut.
Sie haben gesagt, Bea Kehrer, Sie sind eine Art Organisator, Administrator gewesen. Jetzt sind Sie das auch in der Stadt Port-au-Prince angekommen. Ist denn der Ort, wo die Schweiz arbeiten konnte, die Schweizer Ärzte? Das war, glaube ich, das Universitätsspital gewesen, privilegiert gewesen durch den Zustand von Zerstörung und so. Und an anderen Orten, nur schon in der Stadt, ist es noch viel schlechter gewesen. Was haben Sie dort gesehen?
Also, es ist so, dass wir natürlich irgendwo eine Privilegierung hatten, da wir im Universitätsspital waren. Wir haben uns das auch bewusst am Anfang ausgewählt. Wir sind sehr früh dort gewesen und haben noch quasi die Freiheit gerade zu wählen. Aber die intakten Gebäude vom Universitätsspital haben uns eigentlich nichts genützt, weil wir haben am Anfang geplant, dass wir drinnen arbeiten werden, aber wir haben dann sofort gesehen, wo dann die Nachbeben gekommen sind, sind alle Leute wieder rausgesprungen und dann haben wir uns entschlossen, draussen zu arbeiten. Also wir haben Zelt aufgestellt, wir haben die Zelt geschaffen, obwohl nebendran im Prinzip nur ein intaktes Gebäude war. Wir sind, weil es auch mehrere Hilfsorganisationen und professionelle Organisationen dort hatten, die behandelt hat, sind wir in einer privilegierten Situation insofern gewesen, als dass wir haben können Material austauschen, mit denen diskutieren, auch Patienten haben wir uns gegenseitig können übergeben. Draussen ist die Situation natürlich wesentlich schlechter. Also dort haben sie zum Teil unter viel schlechteren Bedingungen müssen arbeiten. Ich war bei den Médecins Sans Frontières, die haben also auf einer Wiese haben die dort ein Verwundetenlager eingerichtet, haben so zwei kleinere Hütten gehabt, wo sie drin gearbeitet haben. Also überhaupt keine Spitalstruktur und haben dort vielleicht 500 bis fast 1000 Patienten dort auf dieser Wiese betreut.
Und das noch in der Stadt oder bereits
wieder? Das in der Stadt, ja.
Und in der Provinz, wo sie auch hingereist sind?
In der Provinz ist es ähnlich. Es hat dort, ich bin mehrere Spitäler gewesen, ein Spital in Leogan,
20 Kilometer westlich, wenn ich geschaut
habe. Ja. Das war zum Teil zerstört gewesen, aber dort hat es auch schon Hilfsorganisationen gehabt, die sich ans Spital angelehnt haben, die intakten Teile noch benutzt haben, aber im Übrigen auch Zelt aufgestellt haben. Also es ist in der Provinz aus hat es eigentlich auch so ausgesehen.
Jetzt redet man im Zusammenhang mit solchen Erdbeben immer wieder von Seuchen, die könnten auftauchen. Ist das überhaupt eine reale Gefahr? Haben Sie von dem etwas gemerkt oder ist das eine Fantasie, die wir haben und stimmt gar nicht?
Also, etwas ist eine Fantasie. Das ist immer wieder das Gerücht, das aufkommt, weil Leichen sagen, dann da Seuchen machen. Das ist also eine Idee, die nicht auszurotten ist. Also, Leichen hat es ja zu Tausenden praktisch dort unter den Schutthäufen unten gehabt. Und da muss man überhaupt keine Angst haben davor. Aber natürlich können andere Seuchen auftreten, weil die ganze Wasserversorgung ist natürlich gestört gewesen. Man hat Wasserquellen benutzt, um Wasser zu trinken, die sicher nicht sonst verwendet werden, wo unter Umständen kein drin
das vorkommt. Durchfall und Cholera vermutlich.
Zum Beispiel. Und kommt dann dazu, dass ja eigentlich alle Leute so in Camp gelebt haben, sie haben draussen in den Park, haben sie jetzt Nacht zum Beispiel Tausende von Leuten gehabt, die auf kleinem Raum zusammenleben, weil alle haben Angst gehabt, in die Häuser reinzugehen. Und dort sind die hygienischen Verhältnisse natürlich katastrophal und das fördert sicher Seuche oder irgendwie ansteckende Erkrankungen.
Das DEZA, wo Sie mit gegangen sind, setzt relativ einen starken Akzent auf dieser medizinischen Versorgung. Ist das richtig, dass die Schweiz da hauptsächlich macht oder im Moment das macht?
Ich muss es vielleicht korrigieren. Es ist wahrscheinlich in der Geschichte der DEZA die grösste medizinische Aktion, die wir je unternommen haben. DEZA hat eigentlich sich bis anhin nicht so sehr auf die Medizin spezialisiert, sondern hat vor allem auf die Rettungskette, auf Wasser und sanitäre Sachen haben sie Wert aufgelegt. Sie haben auch Wiederaufbaumaterialien geliefert. Ich weiß nicht, ob man das in Zukunft wieder so in dem Stil, in dem grossen Stil machen kann, ob DEZA das wieder will. Das ist ein Entscheid, wo DEZA muss fällen. Aber eigentlich in früheren Aktionen hat die Medizin nie so ein Übergewicht gehabt, wie wir es jetzt das mal haben können machen. Und ich denke, das hat sich aus der Situation ergeben.
Automatisch einfach so. Jetzt hat man in letzter Zeit, gerade in den letzten paar Tagen von Versorgungsengpässe gehört, im Zusammenhang mit dem Material für die medizinische Versorgung. Haben Sie von dem etwas gemerkt oder haben Sie einfach alles selber mitgenommen und vorerst noch genug gehabt?
Es gibt natürlich einen Engpass. Wir haben den nicht so gespürt, weil wir eben rechtzeitig haben können vorsorgen können. Es sind ja drei grosse Raummaschinen sind mit Material runtergeflogen und wir haben das Glück gehabt, unten, wo wir dort eingetroffen sind, wo wir gesehen haben, was wir brauchen, dass wir können nachbestellen und DEZA hat nachher mit ihren Mitarbeitern und haben mit verschiedenen Firmen, die beteiligt sind, in aller Eile in Nacht- und Nebelaktion noch können die Flugzeuge mit zusätzlichem medizinischem Material versorgen und die ist dann runtergekommen, sodass wir eigentlich einen guten Nachschub hatten. Am einen oder anderen fehlt es natürlich, aber da kann man sich drüber weg improvisieren. Wir selber sind an sich sehr gut ausgerüstet gewesen. Aber es hat natürlich andere Organisationen gegeben, die weniger haben. Und dann tut man halt manchmal teilen. Dann kommen sie und sagen, haben die noch von dem? Dann gibt man. Oder wir gehen zu anderen und sagen, haben die von dem? Und dann geben sie uns auch. Also das ist eine Durchlässigkeit zwischen den verschiedenen Organisationen. Muss auch so sein.
Jetzt haben wir von der medizinischen Versorgung und da, was da gemacht worden ist und versucht worden ist, geredet, Beat Kehrer, die eigenen Lebensumstände. Sie haben offenbar zusammen mit anderen in einer Basis gelebt, ein bisschen in einem besseren Quartier, ein bisschen am Hocker oben. Man redet immer wieder von Sicherheitsproblemen, was dort gegeben. Haben Sie von dem irgendetwas gemerkt?
Also, ein Problem ist natürlich das Erdbeben, das Nachbeben. Wir haben die Häuser reingelebt. Die sind sehr gut gebaut gewesen und ich habe eigentlich nie Bedenken gehabt, dass da irgendetwas passieren könnte. Das sind auch Häuser, die intakt gewesen sind. Das andere ist die Sicherheit in der Stadt. Da muss ich sagen, die ist viel, viel besser gewesen, als dass ich es eigentlich erwartet habe. Wir hatten nie ein Problem gehabt. Gut, wir sind natürlich auch nicht in der Stadt rumspaziert. Wir sind auch zur Nacht nie rausgegangen. Wir haben gewisse Sicherheitsmaßnahmen, die man vorher schon getroffen hat, oder Sicherheitsverhaltensregeln, die man schon vorher klar gemacht hat, haben wir eingehalten. Aber ich habe eigentlich nie den Eindruck gehabt, dass wir da irgendwie als findlich betrachten, dass wir irgendwelche Sicherheitsprobleme haben. Das war so gewesen, am Anfang, wo alle noch unter dem Schock gestanden sind. Und das muss nicht immer so bleiben. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass mit zunehmender Normalisierung, sagen wir mal so,
Anführungszeichen,
ja. Dass da dann halt die alten Probleme wieder vorkommen. Wir wissen, dass zum Beispiel das Gefängnis zusammengefallen ist, dass dort Häftlinge entflohen sind, und zwar, glaube ich, über 2000, und wo sich jetzt wieder zusammenruft und wo natürlich die schwierige Situation ausnutzen, um wieder ihrem alten Geschäft nachzugehen. Und da kommt natürlich auch dazu, die Leute haben nichts mehr und versuchen natürlich mit allen Mitteln, zu Essen zu kommen, zu irgendwelchen lebensnotwendigen Gegenständen zu kommen. Und dass da allenfalls Kriminalität wieder ansteigen kann, das ist durchaus möglich. Man sieht das auch bei den Nahrungsmittelverteilungen. Das ist eine ganz schwierige Geschichte, weil da natürlich die Stärksten sind zuvorderst und da kommt es zu Gewaltausbrüchen. Und auch DEZA hätte man so eine Nahrungsmittelverteilung abbrechen müssen, weil das einfach nicht mehr gegangen ist, weil die Leute so auf das Zeug losgehen. Also, das ist ein grosses Problem. Und ich denke, sagen wir, die Sicherheit wird in Zukunft tendenziell eher abnehmen. Also es ist noch nicht der Weisheit letzter Schluss.
Und die Kinder? Man hört jetzt da von Adoptionen und Kindern, die gestohlen worden sind, um irgendwie als Adoptivkind verkauft zu werden. Die Kinder, die zu ihnen gebracht worden sind, sind denn die mit Eltern oder mit Erwachsenen gekommen, da sind die zum Teil schlicht alleine hergekommen. Haben Sie den Eindruck gehabt, dass da ganz viele Kinder völlig allein da sind, irgendwie mit dem Rand kommen?
Das ist ja so, natürlich. Oder? Es gibt natürlich Kinder, die kommen aus Familien, wo die Eltern tot sind oder wo ein älterer Teil auch schwer verletzt ist und jetzt irgendein Spital gebracht wird. Das ist in einer Erdbeben-Situation immer so. Da haben Sie viele Kinder, die Sie nicht mehr wissen, wo die hergehören. Das war auch da jetzt so gewesen. Also viele sind mit der Mutter oder mit dem Vater oder mit beiden Eltern teilgekommen. Aber wir haben auch viele Kinder gehabt, die einfach so gekommen sind, wo man letztendlich nicht mehr richtig gewusst hat, wo es hergehört.
Und das sind mögliche Opfer von solchen Machenschaften, aber da wissen Sie offenbar nichts Näheres darüber?
Ja, also wir haben auch mal einen Fall gehabt, wo wir den Eindruck hatten, da passiert etwas, wo wir nachher den Leuten oder die Kinder plötzlich unter dem Arm hatten, die wieder weggenommen haben. Also es ist sicher eine reale Geschichte.
Es sind ja auch Amerikaner verhaftet worden, die auf Kinder wollten rausschliessen, aber es ist dann bekanntlich im Dunkeln passiert, dass jetzt Bilder, die man auch gesehen hat, sind die amerikanischen Truppen, die einmarschiert sind, bewaffnet bis auf 10 mehr oder weniger, ungefähr so habe ich es aus dem Militär erinnert, wo wir in den Krieg gegangen sind. Man hat sich gefragt, was soll das mit den Gewehren und all dem zum Helfen in einem Ding? Was haben Sie für Kontakt gehabt mit den Amerikanern?
Also ich muss sagen, ich bin am Anfang auch sehr skeptisch gewesen über die ganze Situation, aber wir haben dann, das Spital ist dann sofort gesichert worden, wir sind froh gewesen um das.
Und also wegen den Sachen, die Sie vorher gesagt haben?
Zum Beispiel, aber auch sonst. Ich meine, das ist, Sie können einfach jeder Mann, der da ins Spital reinläuft, und jetzt kommt Angehörige suchen oder kommt schauen, das weiss ich was, das betrifft auch die Presse und das weiss ich was. Da hat man gewisse Regelung haben und da sind wir sehr froh gewesen um die Amerikaner. Ich muss dann sagen, ich glaube, die Amerikaner haben dann selber gemerkt, dass das vielleicht ein bisschen überrissen war und haben dann sehr rasch eigentlich umgeschaltet. Wir haben das direkt gemerkt mit den Soldaten, die direkt neben unserem Zeltspital da logiert haben oder sich aufgehalten haben. Die sind dann auf einmal ganz viel, viel hilfsbereiter geworden. Also wir können zu denen gehen und sagen, kommt, helft uns und macht das. Und die haben das sehr, sehr gut und sehr gern gemacht. Ich denke, kurzfristig gesehen, ja, kann man sagen, ist es vielleicht überrissen gewesen, aber das hat ja eigentlich niemand gewusst, was passiert. Langfristig gesehen, denke ich, ist man froh um die. Weil eben, die Sicherheitslage wird sich wahrscheinlich verschlechtern. Und ich denke, es braucht eben auch die Sicherung nicht nur gegenüber den Leuten, sondern es braucht eben auch die Sicherung der Hilfsgüter, die reinkommen. Und das können Sie nicht mit der lokalen Polizei machen, die in Existenz ist. Da langen auch die UNO-Truppen nicht, die vorhanden sind, sondern brauchen Sie ein gewisses Maß an militärischer Präsenz. Und ich denke, das wird man wahrscheinlich mit der Zeit auch anpassen.
Also mehr?
Bitte?
Mehr Soldaten?
Nein, ich denke nicht unbedingt. Nein.
Anders einsetzen?
Anders einsetzen, zum Teil reduzieren oder vielleicht auch andere Aufträge. Die haben primär den Auftrag gerade sichern und haben das gemacht, wie das militärisch. Aber ich denke, dass, habe ich jedenfalls das Gefühl von dem, was ich gemerkt habe dort und gesehen habe, die werden das sehr schnell anpassen. Und man wird sicher noch froh sein darum.
Sie haben bei Kehren vorher fort Normalität, Normalisierung gebraucht. Von was reden Sie da? Gibt es wieder einen Markt, wo man kann Sachen kaufen, wenn man Geld hat? Die Schulen, habe ich gehört, sind wieder aufgegangen. Sieht man etwas vom Staat wieder? Was haben Sie genau gemeint mit dem?
Also es ist eine ganz komische Situation. Es ist eine zweischichtige Situation. Auf der einen Seite gibt es ja die ihr Hab und Gut nicht verloren haben. Also Häuser, die noch stehen und Läden, die noch stehen und Geschäfte, die noch stehen. Die machen jetzt natürlich wieder auf und die verkaufen wieder. Und zwar zu guten Preisen. Und dann gibt es die anderen, die alles verloren haben. Also es gibt auf der einen Seite eine Normalität, die wieder einsetzt, das merkt man sehr gut, und auf der anderen Seite die ganz abnormale Situation mit den Homeless-Leuten, mit den Leuten, die kein Heim haben, die alles verloren haben, die Familie verloren haben. Das sind so zwei Parallelgesellschaften, die jetzt nebeneinander irgendwie leben. Wie das weitergeht, weiß ich nicht.
Sie haben nämlich gestern mit Ihnen telefoniert und gesagt, Sie haben eigentlich da in diesem Aufenthalt in Haiti mehr erreicht, als Sie erwartet haben.
Ja, das ist so. Inwiefern? Wir haben sehr, sehr rasch haben wir uns können aufstellen. Wir haben gute Leute gehabt, wir haben sehr viele Patienten können behandeln. Also erstaunlich viel eigentlich in der kürzester Drittzeit. Ich denke, wir sind gut vorbereitet gewesen. Wir haben das Glück gehabt, dass wir früh gekommen sind, wo wir uns haben können wählen, was wir gedacht haben, wo wir stark sind. Also wir haben ja Kinder und Frauen haben wir hauptsächlich behandelt. Wir haben uns in die Nische gesetzt und haben dort also einen Zulauf gehabt, unglaublich, und haben den Zulauf können bewältigen mit den Mitteln, die wir hatten. Also ich hätte das nicht erwartet, dass wir so viel machen.
Und haben Sie das Gefühl, dass Sie wieder auf Haiti zurückgehen, um dann Nachfolgeprojekte beaufsichtigen oder leiten oder so?
Ich weiß das nicht. Ich weiß, dass die ETSA sich natürlich darüber Gedanken macht. Je nachdem, was dann passiert, ja, warum nicht?
Björn Kehrer, besten Dank für das Gespräch.
Bitte, es ist gern geschehen.
Das Tagesgespräch mit dem Kinderchirurg Beat Kehrer. Er war bis am Wochenende im Erdbebengebiet in Haiti und hat Emil Lehmann von seiner Arbeit dort erzählt.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.